Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, hier ist ein Team, ein Podcast, der Handball-Podcast von zu Hause aus neuerdings. Dieses Mal mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir begrüßen ja quasi in unserem virtuellen Aufnahmestudio nicht nur einen Gast wie sonst, auch nicht zwei. Heute zeichnen wir gleich mit drei Gästen auf und hoffen, dass wir das Ganze hier auch technisch gut unter einen Podcast-Hut bekommen. Fest steht, so hochkarätig waren wir noch nie besetzt in unserem Podcast. Dieses Mal begrüßen wir nämlich das Führungstrio der Rhein-Neckar-Löwen. Den Aufsichtsratsvorsitzenden Lars Lammerde, die Geschäftsführerin Jenny Kettemann und den sportlichen Leiter Oliver Roggisch. Willkommen an euch drei und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Hallo Kevin.
Wir wollen heute in dieser außergewöhnlichen Besetzung über die aktuelle Lage der Rhein-Neckar-Löwen sprechen. Natürlich unter den Bedingungen der Corona-Krise. Wir leiden wie die allermeisten anderen Sportclubs auch. Und weil es zu diesem Thema so viel zu besprechen gibt, haben wir unsere üblichen Kategorien in diesem Podcast einfach mal über Bord geworfen und steigen mit einer kleinen Vorstellungsrunde ein. Nicht ohne euch wie immer ans Herz zu legen, abonniert den Podcast, gebt uns Feedback und erzählt euren Freunden, der Familie und auch dem wiedereröffneten Friseur eures Herzens davon, dass es hier einen coolen Podcast gibt und man sich den mal anhören sollte. Wir starten mal ganz kurz. Lars, du warst von 2014 bis 2016 der Geschäftsführer der Löwen, bist jetzt seitdem Aufsichtsratsvorsitzender und bei deinem Arbeitgeber SAP unter anderem ebenfalls im Aufsichtsrat und Head of Sponsorships in Europa und Asien. Erklär unseren Zuhörern doch bitte mal ganz kurz, was du da so konkret machst. Klingt auf jeden Fall nach vollen Tagen und wenig Freizeit.
Ja, danke Kevin. Also für die, die mich noch nicht kennen oder aus meiner Zeit als Geschäftsführer bei den Löwen, wo ich sicherlich etwas visibler war als heute, eher im Hintergrund bin und da ja die Jenny das aus unserer Sicht des Aufsichtsrats hervorragend macht, zusammen in Kombination mit Olli auf der sportlichen Seite. Bei SAP bin ich, wie du schon gesagt hast, zuständig für unsere Partnerschaften, Sponsorships aus Europa und in Asien. Teilweise haben wir auch ein paar globale Themen, die aber historisch bedingt bei meinem Kollegen entweder in den USA oder bei mir sind. Also ganz konkret fallen bei mir die Post, wer auch immer sich da was einschenkt gerade, fallen bei mir hauptsächlich die Fußballengagements der SAP, wie mit Hoffenheim, Bayern München, Nationalmannschaft bis vor kurzem Manchester City, aber auch viele regionale Sponsorships, die rund um das Headquarter der SAP in der Metropolregion stattfinden, kleinere Engagements, FC Astoria Waldorf, auch SV Sandhausen oder auch kleinere Handballvereine, wie im Frauenbereich die Kurpfalzbären, etc. Und aber auch so neue globale Themen wie alles, was wir als SAP im Segeln machen, im Reitsport und neuerdings seit 2-3 Jahren auch im E-Sports, dem wir uns verstärkt verschrieben haben, weil wir da einfach eine spannende Zielgruppe finden, die sich irgendwann mal auch für einen Arbeitgeber interessiert und wo wir uns als SAP bei einer jungen Zielgruppe als potenzieller Arbeitgeber ins Gespräch bringen wollen.
Also auf jeden Fall fand ich es jetzt mega interessant, dass man Astoria Waldorf und Manchester City in einem Satz gehört hat.
Ja, wir sind eben, muss man fairerweise schon sagen, dass wir das auch ein Stück weit unterscheiden. Was ist reines Sponsorship-getriebene Maßnahmen? Dazu zählt natürlich Manchester City, aber wir machen eben auch viele Dinge, die wir so eher aus gesellschaftlicher Verantwortung machen, als großer Arbeitgeber in der Region auch was zurückgeben und jetzt FC Astoria Waldorf als der Heimatfußballverein, wo in Waldorf eben nun mal das Headquarter von SAP sich befindet. Das ist dann mehr unter dem Gesichtspunkt zu sehen.
Es klingt auf jeden Fall nach einer unglaublich spannenden Aufgabe, weil du ja auch wahrscheinlich unheimlich viel Live-Sport dann dadurch auch verfolgen kannst.
In der Theorie ja. Aktuell sieht es natürlich, oder bis, sage ich mal, vor 2 Monaten war das auch so, aber die Löwenspiele in der GBG-Halle und dann noch das eine Bundesligaspiel mit unserem neuen Trainer Martin, das waren, glaube ich, so die letzten Live-Sport-Erlebnisse, die ich leben durfte. Und ja, in der Theorie, wie gesagt, viele Events, das heißt auch für uns als Firma jetzt ein großes Umdenken, weil wir im Sponsorship natürlich von den Live-Events auch leben dort Mitarbeiter, Kunden einladen, dort unsere Technologie dann live zeigen. Und im Moment ist das alles nicht möglich. Und da sind wir jetzt eben darauf angewiesen, uns zu überlegen, was können wir dann mit unseren Partnern, wie zum Beispiel mit den Löwen, machen, wenn gar kein Spiel aktuell stattfindet.
Ja, also ich glaube, ihr müsstet Sponsor in der weißrussischen ersten Liga werden, habe ich gestern gelernt. Die spielen wohl noch, sogar noch vor Zuschauern. Auch nicht so schlecht. Wir kommen wieder zurück zum Thema. Jenny, du bist die Nachfolgerin von Lars und arbeitest nun mit ihm und seinen Kollegen im Aufsichtsrat zusammen. Wie oft tauscht ihr euch aus und was sind da so die Hauptthemen, die euch beide, mal unabhängig von Corona, im Alltag so beschäftigen?
Ja, insgesamt sehr, sehr oft. Also wir haben verschiedene Wege. Wir haben offizielle Aufsichtsratstelefonate, also Telcos, beziehungsweise auch mit Video, wo wir uns offiziell treffen. Aber gerade mit Lars als Aufsichtsratsvorsitzenden und auch mit Achim Ihrig, sein Stellvertreter, tausche ich mich auch informell, so wie das andere auch machen, über eine WhatsApp-Gruppe oder eben ganz normal übers Telefon sehr, sehr oft aus, also mehrmals die Woche. Und mir ist es da auch wichtig, immer mit Transparenz zu arbeiten und habe da auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Herren mich schon sehr, sehr unterstützen und ich dann auch immer mich an sie wenden kann, wenn ich mal eine Frage habe oder wir uns abstimmen können, wie wir bei bestimmten wichtigen Themen weiter vorangehen. Da ist im Moment auf dem Tisch natürlich die wirtschaftliche Situation, ist im Moment das wichtigste Thema, was wir da diskutieren. Aber auch andere Themen wie zum Beispiel Spielerverpflichtungen diskutieren wir immer in diesem Kreis zuerst, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Mhm.
Du hast es jetzt schon angesprochen, dann kommt ja spätestens Olli Rogic ins Spiel. Dir geht es dann aus deiner Sicht ja vor allem um die Entwicklung der Mannschaft und natürlich die Frage, wie sich diese finanzieren lässt. Das ist dann der Anknüpfungspunkt, den du mit Jenny und Lars hast, oder?
Olli. Ja, genau so sieht's aus. Also ich meine, im Endeffekt, wie Jenny schon gesagt hat, stimmen wir uns immer vorher ab. Es gibt keine Alleingänge, weder von der sportlichen Seite noch andersrum. Von daher sind viele Dinge lange geplant. Wir machen uns Gedanken, wie wir die Mannschaft weiterentwickeln können. Und da sind wir manchmal auch 2-3 Jahre schon voraus, wo man eben auch Spieler schon im Kopf hat, die noch beim anderen Verein sind oder noch gar nicht so auf der Rolle sind für den einen oder anderen Fan. Aber da muss man heutzutage früh dran sein. Die Gehälter sind die Jahre immer gestiegen. Jetzt haben wir eine neue Situation. Gucken wir mal, wo es hingeht, aber wie gesagt, Alleingänge gibt es keine, wir stimmen uns immer ab und sind da bislang auch immer sehr, sehr gut mitgefahren.
Ja, was du schon sagst, ist ja auch das, was auch dem geneigten Handballfan in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist, dass Spieler teilweise bei Vereinen 10 Spiele gemacht haben und dann schon bekannt geben, dass sie in 2 Jahren schon wieder bei dem nächsten Verein irgendwie spielen wollen. Das ist natürlich auch eine Situation, die sehr, sehr viel Vorarbeit auch zeitlich gesehen bedeutet. Euch eint alle zusammen dasselbe Ziel, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen wirtschaftlich und sportlich so aufzustellen, dass die Grundlagen für Erfolge gegeben sind. Wie schwierig ist es denn seit dem Beginn der Corona-Krise für euch geworden? Fangen wir jetzt mal mit Jenny an, die im operativen Tagesgeschäft ja am meisten involviert ist.
Ja, im Moment ist es schon eine riesen Herausforderung und ich würde schon sagen, die größte Herausforderung in unserer Clubgeschichte. Ja, also wir hatten ja schon mal 2013 eine große finanzielle Krise, aber da wusste man zumindest, dass es absehbar ist und wie man planen kann. Und das ist im Moment das größte Problem auf unserer Seite, dass wir nicht genau wissen, wann wieder der Tag sein wird, wann wir wieder mit Zuschauern in einer Halle unseren geliebten Handballsport nachgehen können. Und das ist im Moment das Schwierige, weil in allen Planungen, die wir im Moment machen und sämtlichen Excel-Tabellen und Szenarien, die wir uns so zurechtlegen, eben immer diese Komponente Zeit dabei ist und uns im Moment niemand gewiss sagen kann, wann endlich wieder Spiele in der SAP-Arena durchführbar sind.
Ja, wie könnt ihr da im Aufsichtsrat unterstützen, Lars? Also neben dir als SAP-Vertreter sind ja noch viele weitere wichtige Partner hier dabei, also Stichwort Planungssicherheit zum Beispiel.
Ja, wir sind ja die größten Teile, die im Aufsichtsrat befinden, sind ja auch alle Sponsoren und daher können wir, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, so wie die Jenny gesagt hat, wie geht es in der Wirtschaft. Im Vergleich zum Jahr 2013, wo es praktisch ein finanzielles Problem bei den Löwen gab, war das ein rein hausgemachtes Löwenproblem, will ich jetzt mal sagen. Da wusste man genau, die Wirtschaft um uns herum funktioniert. Und wenn wir als Aufsichtsrat und gemeinsam dann mit Geschäftsführung unsere Hausaufgaben machen, dann kommen wir da raus. Im Moment ist jetzt halt die ganz krasse Situation, dass die ganze Wirtschaft um uns herum und die ganze Welt ja, Stichwort Lockdown, irgendwo ein Stück weit zum Erliegen gekommen ist. Gott sei Dank sind wir jetzt vielleicht über den ganz schlimmen Teil hinweg und seit gestern, da die Kanzlerin sich geäußert hat, werden ja wieder auch Schritt für Schritt Dinge gelockert, sodass wieder ein normaleres Leben Einzug hält und wir alle uns vielleicht dann auch irgendwann mal wieder auf Live-Sport was jetzt zumindest mal die Fußball-Bundesliga heute angekündigt hat, wie der Spielplan aussehen wird etc. Die Leute sind ja ganz heiß drauf. Das war jetzt natürlich für uns eine Situation, aber auch für alle anderen Bundesligisten. Das ist ja wiederum das Gute, dass wir da alle, die gesamte Sportwelt in einem Boot sitzen. Macht's aber für die Löwen natürlich auch nicht einfacher, da rauszukommen, weil es bringt nichts, dass nur die Löwen die Hausaufgaben machen. Viele Unternehmen sind jetzt vielleicht durch diesen Lockdown in so eine schlimme finanzielle Situation gekommen, dass sie sich schlicht und ergreifend ein Sponsoring oder andere Marketingmaßnahmen auch gar nicht mehr leisten können. Die Marketingbudgets der Unternehmen orientieren sich ja in der Regel auch an dem, was sie an Umsatz erwirtschaften. Und wenn der Umsatz dramatisch einbricht, dann ist natürlich auch nicht mehr so viel Geld im Marketingbereich da. Und da wir, wie gesagt, einige Unternehmer in unserem Aufsichtsrat haben, und können wir da vielleicht schon ganz gute Tipps geben und bei den Löwen eben helfen, die Lage einzuschätzen und zu sehen, was man machen kann und können natürlich in erster Linie auch mal mit anderen Sponsoren nochmal reden und versuchen, die Sponsoring-Beträge oder Engagements zu sichern. Und da muss ich sagen, haben Sebastian Grüne und Jenny ganz tollen Job gemacht. Bisher sind auch die ganzen Sponsoren, haben uns auch signalisiert, in der Krise zu uns stehen zu wollen. Und das ist natürlich ein toller Erfolg und zeigt auch, was für einen tollen Ruf die Löwen sich in den letzten Jahren aufgebaut haben.
Du hast es gerade gesagt,
ja, Kevin? Ja. Also, so wie du gesagt hast, wie kann der Aufsichtsrat helfen und insgesamt den Löwen helfen und mir persönlich auch, hilft es ja schon sehr, wenn die, die im Aufsichtsrat sind, ganz treu bei den Löwen bleiben, ne? Und da auch in den verschiedenen Telcos, in denen ich vielleicht auch mal einen verzweifelten Tag hatte, wenn die schon alle sagen, hey, die Löwen liegen uns so am Herzen und du musst dir bei uns überhaupt gar keine Sorgen machen, wir sind da weiter bei euch und wir unterstützen euch, dann hilft es ja schon immens, ja, weil das sind ja schon mal die größten Beträge erstmal und dann konnten wir uns dann gemeinsam überlegen, wie wir jetzt insgesamt mit der Masse quasi, mit allen Zuschauern, mit allen Fans umgehen und da hat es schon mal sehr, sehr gut getan und war ein guter Anfang, dass wir da quasi die Rückendeckung haben. Und so wie Lars gesagt hat, es war also teilweise auch sehr, sehr rührend, wie viele einzelne Fans und Zuschauer da sich bei uns gemeldet haben. Und ich muss gestehen, dass es mir den ein oder anderen harten Arbeitstag schon sehr versüßt hat, wenn mir mal jemand eine Mail weitergeleitet hat und gesagt hat, oh Jenny, es tut dir vielleicht auch mal gut, sowas zu lesen, weil man doch sehr, sehr viel mit negativen Themen im Moment zu tun hat. Und das war einfach schön und echt toll zu sehen, wie treu uns alle da zur Seite stehen. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
Das kann ich mir vorstellen, dass es vor allen Dingen auch mental einfach mal gut tut, dass fernab von finanziellem und wirtschaftlichem auch einfach mal jeder sagt, ja, du bist nicht alleine. Also wir beobachten die Situation auch und auch einfach nochmal eine zweite Meinung zu haben und auch einfach mal jemandem, der einem gut zuredet, weil so eine Situation gab es ja einfach noch nie. Niemand hat wirklich ernsthafte Erfahrungen mit so einer Situation.
Ja.
Also ich bin ehrlicherweise auch ja, sehr froh, dass sich relativ schnell abgezeichnet hat, dass die Rhein-Neckar-Löwen tolle Sponsoren haben, auf die wir in dieser Krise zählen können. Du hast gerade was gesagt, Lars, was ich ganz interessant fand. Du hast ja gesagt, dass ja alle Sportarten so ein bisschen im selben Boot sitzen. Sehe ich ehrlicherweise ein kleines bisschen anders, weil ich das Gefühl habe, dass wir Handballer in unserem Fischerbötchen so ein bisschen neben der riesengroßen Yacht der DFL und der Fußball-Bundesliga stehen. Wie siehst du das, die ja Sponsoring oder der eher Sponsoring betreut in beiden Lagern, sage ich mal. Wie siehst du diese ja vielleicht leichte Ungleichbehandlung, die es da momentan gibt? Oder diese, na, Ungleichbehandlung ist vielleicht falsch. Wir hätten ja auch weiterspielen dürfen. Das hätte sich für uns ja nun nicht gelohnt. Aber wie siehst du so diese Ungerechtigkeit so ein bisschen, dass die weiterhin jetzt ihrem Umsatz nachgehen können und wir Handballer nicht?
Ja gut, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber man muss halt einfach fairerweise sagen, Fußball ist und bleibt der Volkssport Nummer eins. Und wenn man sich alle Zahlen, Anzahl Zuschauer, Anzahl Fernseheinschaltquoten, Anzahl Gehälter, Anzahl Budgets, Anzahl Umsätze im Merchandising und so alles anguckt, die Fußball-Bundesliga ist nun mal in Deutschland eine andere Liga. Punkt aus. Kann man jetzt... können die Basketballer, die Handballer und die Eishockeyspieler beweinen und die Volleyballer, aber das ist nun mal so. Mhm. Und das zieht sich ja durch alles durch. Wer kommt öfter im Fernsehen, wer wird öfter gezeigt und so weiter. Von daher hat mir das jetzt keine zusätzlichen Kopfschmerzen bereitet oder mich nicht geärgert, weil das ist nun mal so. Mhm. Und dass man beim Fußball, bei einem Abbruch, das sind ja Zahlen kursiert, dass das einen Schaden von 750 Millionen hervorgerufen hätte. Das sind nun mal andere Zahlen, dass sich dann die Politik um das Thema Fußball auch ein Stück weit mehr vielleicht kümmert und das auch viel in der, wenn ich einfach die Tageszeitung aufschlage oder online schaue, es wird halt ständig, in jedem zweiten Tag heißt ja, wann geht denn die Fußball-Bundesliga weiter? Ich habe noch selten die Schlagzeile gesehen, wann geht denn die Basketball-Liga weiter oder wann geht denn die Handball-Liga weiter? Es kam dann irgendwann, Kiel ist jetzt Meister, Handball hat abgebrochen und dann war das Thema einen Tag später auch erledigt. Also da muss man sich einfach davon verabschieden. In Summe geht's uns Handballern dann aber trotzdem noch sehr gut, wenn man sich andere Sportarten anguckt. Wenn ich sehe, wie viel Geld oder wie viel Zeit ein Turner investiert, um seinem Sport auf Leistungsniveau nachzugehen und wie viel da dann am Ende für ihn finanziell dabei rumkommt im Vergleich zu unseren Handballprofis. Also man muss da sagen, klar, wir können nicht mit dem Fußball uns vergleichen, sind da ein Stück weit hinten dran, aber immer noch deutlich besser in der Wahrnehmung und auch finanziell alles, was die Spieler bei uns dann verdienen können, um sorgenfrei ihren Lebensunterhalt, zumindest mal die Zeit ihrer aktiven Karriere haben. Viele andere Top-Sportler müssen nebenbei noch arbeiten gehen, müssen das in ihrer Freizeit machen. Von daher denke ich, es ist halt so, wie es ist in Deutschland. Ja. Und da braucht man sich auch nicht zusätzlich noch.
Ja, und so wie der Lars auch gesagt hat, ich glaube, es steht dem Handball auch nicht gut, da dem Fußball immer hinterher zu weinen quasi. Und ich finde, wir sind so eine tolle Sportart und haben solche wichtige Werte, die wir vermitteln. Ja, dieses Bodenständige, diese Fannähe, dieses Familiäre, was wir haben. Und ich finde, da sollten wir stolz drauf sein und das weiterhin nach außen tragen und uns da nicht immer mit dem Fußball vergleichen, weil es gibt einige von diesen Werten, die bei uns wesentlich ausgeprägter sind. Und ich finde, daran sollten wir arbeiten und uns da einfach ja auch mit stolzer Brust zeigen und das weiter vorantreiben.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Entscheidung der Handball-Bundesliga abzubrechen ehrlicherweise sehr begrüßt und bin momentan einfach nur sehr gespannt darauf, wie dieses, es ist ja schon eine Art Experiment, dass die Bundesliga wieder anfängt zu spielen. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Experiment sich jetzt irgendwie anläuft, aus vielerlei Hinsicht. Kommen die Fans jetzt tatsächlich vor Stadion, machen die das nicht? Ist die Vernunft mittlerweile da? Ich bin da sehr gespannt drauf. Die Basketball-Bundesliga spielt ja im Übrigen auch weiter. Ja. Das hat mich sehr überrascht, sage ich ganz ehrlich. Das hatte ich nicht erwartet. Vor allen Dingen auch in der Rigorosität nicht, zu sagen, 10 Mannschaften spielen weiter, die anderen 7 haben halt Pech, so mehr oder weniger, die ja nicht weiterspielen wollten, die auch in der Abschlusstabelle dann hinter diesen 10, die weiterspielen, eingeordnet werden. Olli, wie siehst du das als ja Vollblut-Handballer? Wären für dich jetzt mal rein moralisch, nee, nicht moralisch, aber rein von der von der Sichtweise her Geisterspiele überhaupt fernab von der den Finanzen machbar gewesen?
Ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, weil ich glaube, eine SAP-Arena ohne Zuschauer, das wäre schon sehr erschreckend gewesen. Wir haben natürlich auch, oder ich habe in meiner Karriere auch viele Spiele oder auch Trainingsspiele gehabt, auch mit der Nationalmannschaft ohne Zuschauer. Und das war waren natürlich kleine Hallen und selbst da war die Atmosphäre schon sehr, sehr eigenartig. Und ich glaube, Handball ist ein Sport, der von den Emotionen lebt. Die Zuschauer sind nah dran, die Mannschaften, die saugen das ja auch auf. Und ich glaube, davon lebt auch unser Sport. Natürlich, wenn die Liga weitergegangen wäre, hätten wir das getan, auch mit Geisterspielen. Aber aus finanzieller Sicht wäre das, glaube ich, der Ruin für einige Mannschaften geworden. Weil ja, wir wissen ja auch, dass die Ticketeinnahmen für uns sehr, sehr hoch stehen und sehr relevant sind für uns. Von daher aus sportlicher Sicht sehr schwer und ja finanziell eigentlich nicht machbar. Deswegen hoffen wir natürlich, dass wir das weitestgehend umgehen können. Dass es wahrscheinlich nicht ganz ohne gehen wird, ist auch klar. Aber wir hoffen, dass es so wenig werden wie möglich.
Die Löwen haben sich, was das Thema angeht, ja in der Öffentlichkeit relativ zurückgehalten mit Meinungsbekundungen. Anders war das zum Beispiel der Sportdirektor von Hannover, Christoffersen. Der hat sofort gesagt, Geisterspiele wären mit uns nicht machbar. Haben die Löwen sich da bewusst rausgehalten aus dieser Situation, um erstmal abzuwarten, was passiert? Oder war es einfach so, dass dieser Vorstoß aus Hannover, den ich ehrlicherweise erstmal ein bisschen komisch fand, weil ja noch niemand wusste, wie es weitergeht und dann kategorisch auszuschließen, dass man sich an einer Lösung beteiligt, fand ich ein bisschen befremdlich.
Ja, ich sehe das bei vielen Themen so. Also es war nicht so, dass wir uns als Rhein-Neckar Löwen da nicht geäußert haben, sondern wir haben uns öffentlich nicht dazu geäußert. Und das finde ich einen großen Unterschied, weil in den HBL-internen Sitzungen bin ich da sehr aktiv und auch mit dem Sebastian Grüne an meiner Seite, da haben wir ja schon Gehör gefunden und wir haben viel diskutiert. Aber ich finde, es gibt gewisse Themen, die sollte man hinter verschlossenen Türen diskutieren und dann eben als Einheit, als HBL-Clubs nach außen tragen, weil ich glaube, dass es so eben besser bei der Öffentlichkeit ankommt. Und so ging es mir jetzt persönlich zumindest bei diesem Thema, weil ich finde es manchmal einfach nicht zielführend, wenn dann jeder seine eigene persönliche Meinung nochmal zum Besten gibt.
Ja, da kann ich Jenny auch nur voll unterstützen, Kevin. Also finde ich auch nicht gut. Wo komme man denn hin, wenn jetzt 18 Bundesligisten, jeder in der Öffentlichkeit sein eigenes Maßnahmenkonzept, was er jetzt in Corona-Zeiten machen würde, öffentlich zur Diskussion stellt. Ne? Das bringt doch überhaupt gar nichts. Deshalb finde ich das absolut richtig, was Jenny gesagt hat. Diskutieren in den Gremien, da wo die Diskussion auch stattfinden muss und dann ein Ergebnis der Öffentlichkeit verkünden. Aber dass sich die Beteiligten da aktiv öffentlich an der Diskussion beteiligen, halte ich absolut für kontraproduktiv. Ja.
Also ich bin da voll eurer Meinung. Wenn das die 18 Bundesligisten gemacht hätten, dann wäre es ja auch eigentlich fast eine Ministerpräsidentenkonferenz gewesen. Weil da ist im Endeffekt ja dasselbe Problem, nur in einer größeren Skalierung, dass im Endeffekt jeder ja schon teilweise während diese Sitzungen sind, die Sachen schon an die Presse weitergespielt hat. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das in keiner Art und Weise irgendwie zielführend ist. Aber seht ihr beide, Jenny und Lars, die Löwen generell also ganz gut gewappnet für die Krise? Weil man muss ja sagen, in den vergangenen Jahren gab es viele gute Nachrichten in Sachen Finanzen. Altschulden konnten abgebaut werden. Wir haben ja bekannterweise auch zwei deutsche Meisterschaften geholt, haben den Pokalsieg geholt. Seht ihr beiden die Löwen gut gewappnet für die Krise?
Soll ich anfangen, Lars? Ladies first. Okay. Also generell glaube ich, dass es uns jetzt sehr, sehr gut tut und in den letzten Jahren gut getan hat, dass wir uns einfach unabhängig von einer Person aufstellen. Das war mir auch immer sehr, sehr wichtig. Also dass es auf mehreren Schultern verteilt ist, dass es breit aufgestellt ist, dass wir auch nicht nur einen großen Sponsor haben, sondern mehrere größere, aber auch ganz, ganz viele im mittelständischen und im kleinen Bereich. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und im Moment kommt zu uns hoffentlich, wie ich zumindest interpretiere, zugute, dass wir auch zu sehr vielen Sponsoren ein sehr, schon fast freundschaftliches Verhältnis haben und sie schon mit sehr viel Herzblut bei der Sache sind. Und das hilft uns im Moment durch die Krise. Deswegen bin ich zuversichtlich, aber... Und da bin ich vielleicht immer so ein bisschen der Miesepeter. Es weiß im Moment niemand so richtig, wie es weitergeht. Und es kommt alles darauf an, wann wieder gespielt werden kann. Und auch wir haben Horrorszenarien in unseren Excel-Tabellen. Weil wenn wir, ich sag jetzt mal, gezwungen wären, sagen wir jetzt mal, 10 Geisterspiele zu machen, dann wüsste ich persönlich jetzt auch nicht genau, wie wir das hinkriegen sollten. Und da muss man sich auch wieder ganz intensiv auch mit der Mannschaft zusammensetzen, weil da muss man auch kein Geheimnis drum machen. Die Gehaltskosten sind wahrscheinlich in jedem Handball-Bundesliga-Club der größte Kostenblock. Und da muss man sich da tief in die Augen schauen und schauen, wie man da gemeinsam durchkommt. Das haben wir jetzt, wie ich finde, sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben da ein bisschen länger gebraucht als manch anderer Verein, weil wir uns sehr viel Zeit dafür genommen haben. Wir haben sehr viel darüber geredet. Wir haben auch mit Lars, mit dem Aufsichtsrat zusammen, mit dem Mannschaftsrat zusammen gesessen, also gesessen virtuell natürlich, um ja alle abzuholen. Da auch von unserer Seite sind wir sehr transparent vorgegangen und wir sind zum Glück in der glücklichen Situation, dass wir sehr viele Spieler haben, die auch viel über den Tellerrand hinausschauen. Ja, also jetzt nur um mal ein Andi Schmid, ein Uwe Gensheimer oder ein Patrick Krötzky und noch viele andere oder ein Apfel, die machen sich sehr, sehr, sehr intensiv und viele Gedanken um unseren Club und haben auch tolle Ideen und konstruktive Sachen da angebracht. Und da haben wir jetzt für uns alle Beteiligten jetzt bis zum 30.06., wie ich finde, einen sehr guten Weg gefunden. Und je nachdem, wann der Zeitpunkt kommt, wenn wir wieder spielen können, müssen wir diese Gespräche wieder aufnehmen. Und da wird es vielleicht auch wieder veränderte Rahmenbedingungen geben in der Wirtschaft. Weil auch wenn im Moment es so aussieht, dass die Sponsoren uns sehr die Treue halten, ich kann ja nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen doch noch trifft. Und dann ist es natürlich verständlich, wenn jemand in seinem mittelständischen Unternehmen selbst wirtschaftliche Probleme hat und vielleicht auch Mitarbeiter kündigen muss, dass dann ein Thema wie Sponsoring natürlich kritisch hinterfragt wird. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Und deswegen kann ich da jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das alles an uns, dass wir das alles locker hinbekommen. Locker wird das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, wir sind zumindest gut vorbereitet auf den Weg, der vor uns liegt.
Ja, noch ergänzend von meiner Seite aus. Das Jenny kann alles nur unterstreichen, was sie gesagt hat. Es ist ja bei uns, bei so einem Sportverein, eine andere Situation wie bei einem wirtschaftlichen Unternehmen. Wirtschaftlichen Unternehmen sind darauf ausgelegt, Gewinn zu machen. Und wenn jemand die letzten Jahre gut gewirtschaftet hat, dann hat er idealerweise auch ein Stück weit auf Geld auf die Seite legen können vielleicht. Wenn es in meisten Fällen wird, dann auch wieder investiert. Aber trotzdem haben manche Firmen eben andere Rücklagen als andere. Und wir als Sportverein sind ja nicht darauf ausgelegt, Gewinn zu machen. Das kann in Deutschland vielleicht der FC Bayern München machen, aber nahezu alle anderen Sportvereine, die ich kenne, wenn die am Ende mit einer Null in der Bilanz rausgehen, dann sind die eigentlich super happy und haben ihren Job gemacht. Weil wenn sie 1.000 Euro mehr Einnahmen haben, werden die 1.000 Euro in der Regel dazu genutzt, um sich auf der Spielerseite zu verstärken und dann die 1.000 Euro wieder abzugeben. Das heißt, im Endeffekt laufen die meisten Sportvereine, gehen mit einer Null raus. Wenn jetzt aber plötzlich die ganzen geplanten Einnahmen wegfallen, keine Zuschauer mehr, die Sponsoren können nicht mehr bezahlen, weil sie, wie Jenny schon angesprochen hat, selbst in wirtschaftliche Notlage oder Schieflage zumindest mal geraten sind und dann die Sponsoringbeträge vielleicht nicht mehr so zahlen können und uns nicht mehr so unterstützen können, weil nun mal Marketing einer der Bereiche ist, wo die Firmen, bevor sie Mitarbeiter kündigen, versucht man halt im Marketing etwas zu sparen, weil man sagt, okay, Marketing ist wichtig und hilft, aber wenn man mal ein halbes Jahr ein bisschen weniger Anzeigen schaltet, weniger Fernsehspots macht etc., kann man da dann vielleicht auch gut damit überleben. Deshalb würde ich sagen, wir sind in einer guten Position, aber wir sind auch nicht drauf vorbereitet und genauso wie Jenny gesagt hat, wir sind auf keinen Fall über den Berg. Ich glaube, wir haben jetzt die Saison bis Ende Juni, die jetzt abgebrochen wurde, ist, die wissen wir, wie wir sie finanzieren, aber wie es danach weitergeht, genau wie Jenny gesagt hat, wenn jetzt 10 Geisterspiele kommen würden, das würde bei uns natürlich auch nochmal wieder eine ganz neue Rechenaufgabe bedeuten, die wir zwar schon simuliert haben, aber wer soll uns denn das bezahlen, was uns an Zuschauereinnahmen entgeht? Fernsehgelder kriegen wir dadurch leider nicht in dem Maße mehr, dass wir das ausgleichen könnten. Also das heißt, über den Berg sind wir noch lange nicht. Das hängt halt ganz stark davon ab, wann wieder normal Handball gespielt wird, sprich vor Zuschauern in der SAP
Arena. Ja, ist natürlich auch irgendwo, kann ich mir vorstellen, sehr frustrierend, wenn so die ganze gute Arbeit der letzten Jahre ja von so einem Virus über den Haufen geworfen werden. Apropos quasi über den Haufen geworfen, das gilt ja auch sehr wahrscheinlich für die Planung des Kaders für die nächste Saison, oder Olli?
Ja, über den Haufen geworfen ist jetzt relativ. Wir haben ja mit Albin Lagergren einen Spieler verpflichtet, der vom SC Magdeburg kommt, auf Rückraum rechts. Wir haben Emil Gieslason jetzt schon früher holen können, der uns da in der Abwehr schon wirklich weitergeholfen hat. Dann kommen mit Philipp Ahonso und Janis Schneibel zwei junge Leute aus der zweiten Mannschaft, die im Perspektivkader sind, die dann auch in der Vorbereitung voll dabei sein wollen. Ansonsten ist es natürlich momentan schwierig. Das trifft aber auch alle Vereine, nicht nur die Rhein-Neckar-Löwen. Es ist natürlich so, dass wir auf der Rückraumposition gerne noch was machen wollen, aber es ist natürlich jetzt auch schwierig. Jetzt müssen wir sehen, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Aber die Situation trifft alle Vereine, nicht nur uns. Ich glaube, dass wir einen Kader haben, mit dem man sicherlich arbeiten kann, aber die eine Position im Rückraum würden wir ganz gerne noch verstärken. Da müssen wir sehen, ob wir die Mittel dazu haben. Müssen wir sehen, wie das jetzt mit den Sponsoren weiterläuft. Aber bislang bin ich guter Dinge. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen zu positiv. Lass mich dann gerne von Jenny auch bremsen. Aber wenn ich sehe, mit welchem Herzblut unsere Sponsoren dabei sind und auch gerade der Aufsichtsrat, was für eine Rückendeckung wir da kriegen, das ist schon brutal. Und das unterscheidet uns auch, glaube ich, vom großen Bruder Fußball, dass die Leute hier Sponsoring machen, weil sie es gerne machen und weil wir auch ein toller Verein sind mit tollen Typen. Und deswegen hoffe ich auch, dass sich jeder Sponsor das Thema überlegt, bevor er hier aussteigt. Und wir machen es so schwer wie möglich. Und dann wird auch Geld da sein für Spieler. Aber einfache Situation nicht, keine Frage.
Wie sieht dein Job momentan aus? Musst du noch mehr als sonst mit den Spielern und den Beratern sprechen, weil sie halt auch alle irgendwo verunsichert sind und nicht wissen, wie es weitergeht?
Ja, es ist gerade eine schwere Situation, vor allem für die Spieler, die aktuell ohne Vertrag sind. Das heißt, das Telefon klingelt eigentlich ständig, es werden Spieler angeboten. Da sind auch Spieler dabei, die natürlich interessant sein könnten, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Es kommen auch schon natürlich Angebote, wo Spieler sich überlegen, nochmal zu wechseln, weil sie eben auch unsicher sind, ob sie bei ihrem Verein das die nächsten Jahre ihr Gehalt bekommen können. Also keine einfache Situation, keine Frage. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Spieler, die uns verlassen, alle unter Vertrag gekommen sind, also mit Redion, mit Mess und auch mit Tim Ganz, die haben alle Verträge. Sonst wäre das auch für mich eine brutale Situation. Spieler zu verabschieden ist nie schön, gerade in Corona-Zeiten, wo du im Endeffekt den Jungs auch nicht den Abschied geben kannst, den sie verdient hätten. Aber die haben wenigstens die Sicherheit, dass sie für die nächsten Jahre einen Arbeitgeber haben.
Also bis auf Tim Ganz kommen ja Mess und Redde zumindest mit Teams nochmal wieder in die SAP-Arena. Da werden wir uns mit Sicherheit was einfallen lassen, oder?
Und vor allem ist Tim Ganz in Pforzheim untergekommen. Das heißt, den werden wir auch ab und zu in der Arena sehen. Also der ist auch immer herzlich willkommen. Von daher bin ich mir sicher, dass unsere Fans die Jungs nochmal richtig verabschieden werden und wir uns auch noch was überlegen, dass sie damit ihren neuen Verein wenigstens nicht vor dem Spiel, wahrscheinlich erst nach dem Spiel, aber die Verabschiedung kriegen, die sie dann verdient haben. Das glaube ich ist das Mindeste, was wir für die Jungs tun können.
Aber mussten die Löwen jetzt auch Verträge ja eventuell nach oder auch sogar ganz neu verhandeln müssen?
Wir haben zum Glück eine Lösung gefunden, die alle betrifft, auch nicht nur die Mannschaft, sondern auch die komplette Geschäftsstelle. Und da muss man der Mannschaft auch einen riesen Respekt zollen, wie die Gespräche liefen. Das war immer sehr, 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 sehr fair, auch wie der Aufsichtsrat da mitgeholfen hat. Also ich glaube, in der Kombination, wie wir die Gespräche führten, vor allem Jenny, wie sie es auch vorbereitet hat, für jeden auch leicht verständlich. Es ist ja auch nicht mehr ganz einfach, einem Spieler, der erst in ein paar Monaten in Deutschland ist, diese Themen rüberzubringen. Und ich glaube, da hat vor allem Jenny und Sebastian auch mit dem Aufsichtsrat einen Riesenjob gemacht. Da gab es auch bislang kein böses Wort. Die Jungs haben ein großes Verständnis dafür, was momentan passiert. Obwohl es Dinge sind, die man, keiner hätte gedacht, dass wir mal in so eine Situation kommen, dass der Sport irgendwann da landet, wo wir jetzt sind. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir als Verein und auch mal als Mannschaft zusammenstehen. Und ich glaube, das kann auch, wenn wir aus dieser Krise rauskommen, uns noch mehr zusammenschweißen, wenn man jetzt an irgendwas Positives denken will, was diese Krise mit sich
bringt. Stefan Kretschmer, der deinen Job quasi bei den Füchsen Berlin macht, relativ neu, hat in einem Interview gesagt, sein Job wäre gerade der überflüssigste von allen. Kannst du das nachvollziehen? War das vielleicht ein bisschen übertrieben oder siehst du es sogar eventuell ganz anders?
Ich sehe es komplett anders, weil ich ja natürlich als sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar-Löwen angestellt bin, mir aber auch nicht zu schade bin, in anderen Themen mitzuhelfen. Von daher gab es schon genug andere Dinge auch. Es gab für die neuen Spieler Wohnungen zu besichtigen. Ich habe so viel zu tun mit den Jungs, die auch dann eben auch anrufen und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Wir brauchen noch irgendwas oder wir haben noch Themen, mit denen wir nicht klarkommen. Gerade mit Emil Gieslason. Da muss man natürlich mit so einem jungen Spieler, der das erste Mal in Deutschland ist, auch Behördengänge machen, so ganz einfache Dinge. Aber wie gesagt, mein Job geht ja ein bisschen weiter als diese reine sportliche Leiterposition, weil Jenny und ich uns auch viele Dinge teilen. Von daher ist mir auch nicht langweilig. Ich bin auch dann einmal die Woche in der Geschäftsstelle, wo ich auch was zu tun habe. Von daher, langweilig wird es mir nicht. Ich bin Papa geworden. Mein Sohnemann genießt die Zeit. Also der Große ist ganz happy, dass Papa ein bisschen mehr zu Hause ist. Und ich bin momentan von meinem Gefühl her höher belastet als in meinem Job.
Also dazu natürlich auch hier in diesem Rahmen nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir hatten ja schon die Möglichkeit, im Rahmen der Löwen-Quiz-Zeit miteinander zu sprechen. Und aber auch die, die nur den Podcast hören, auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es ist alles fit bei euch.
Alles super. Ja, die Zeit ist natürlich speziell, irgendwie nochmal Papa zu werden oder nochmal ein Kind zu kriegen, weil man auch nicht wusste, wie das läuft mit der Geburt und so weiter. Darf man ins Krankenhaus rein oder nicht? Aber wir haben das wirklich gut hinbekommen und wir haben mit Dr. Steinhauser auch einen super Arzt, der mir dann auch geraten hat, ich soll nochmal einen Antikörpertest machen, bei denen dann eben rauskam, dass ich schon Antikörper habe und somit hatte ich dann einen Freifahrtschein. Ich konnte dann ohne Probleme mich bewegen, war nicht mehr ansteckend für andere Leute und selber konnte ich mich auch nicht mehr anstecken. Von daher war das echt eine gute Situation und er hat mir da wirklich geholfen. Auch meiner Frau immer als Ansprechpartner. Also an den Doc ein riesen Dankeschön.
Ich wollte gerade sagen, deine Frau hat einen Riesenjob gemacht.
Ja, die auch. Die hat den größten gemacht von allen. Das war klar, dass das kommt. Danke, Jenny, dass du mich daran erinnerst.
Sehr schön. Ja, Jenny, wo du, also eine Frage habe ich noch.
Mehr zum Thema Geburt würde ich jetzt in dem Rahmen nicht machen.
Nein, habe ich auch nicht vor, ehrlicherweise. Aber kannst du uns sagen, mit welchem Budget Olli für die nächste Saison planen kann? Wie viel Taschengeld kriegt er denn?
Ich könnte es euch sagen, aber ich möchte es euch nicht sagen. Schade. Aber Olli weiß es.
Ja, Versuch war es aber wert, oder?
Ja, klar. Man kann es ja mal versuchen.
Wann rechnest du denn damit, dass man überhaupt wieder eine seriöse Vorausplanung machen kann?
Ja, in der HBL ist im Moment die Situation, dass wir eine Arbeitsgruppe gegründet haben. Da sind 6 Vereine mit dabei. Und ein Vertreter der HBL, da bin ich auch mit dabei und wir überlegen uns, also es war eigentlich schon eine Arbeitsgruppe vor Corona, wo wir uns mal das Thema Spieltagsplanung im Detail anschauen wollten. Und da ist im Moment die Situation so, dass wir einfach in alle möglichen Richtungen überlegen und da ist auch noch überhaupt nichts spruchreif, womit man rausgehen könnte und diskutieren könnte. Und das würde ich auch in dem Kreis, darüber haben wir vorhin gesprochen, gar nicht tun. Aber wir wollen einfach darauf vorbereitet sein, auf den Tag X. Und wenn der Tag X zum Beispiel im September ist, dann ist das Szenario bestimmt ein anderes, als wenn wir zum Beispiel erst im Februar mit Zuschauern spielen dürften. Und da überlegen wir gemeinsam und fragen jetzt gerade bestimmte Kriterien bei den anderen HBL-Clubs ab. Da ist es im Moment eben wichtig, diese Maßnahmen in der Schublade zu haben, um sie dann schnell rausholen zu können und umsetzen zu können. Eine seriöse Planung ist im Moment schwierig. Mir ist es im Moment wichtig, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und auch das ist schon schwierig, weil ja die Situation sich teilweise in den letzten Wochen ja täglich teilweise geändert hat. Aber ich habe jetzt das Gefühl, auch nach der Ansprache gestern, hat man ja insgesamt das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht und dass wir auf einem guten Weg sind. Wobei man auch so realistisch sein muss, dass Spiele in einer Halle mit mehreren tausend Zuschauern wahrscheinlich einer der letzten Maßnahmen sind, die gelockert werden. Deswegen schwierig, eine seriöse Planung im Moment zu machen.
Nicht vergessen, abonniert unseren Podcast und bekommt automatisch immer die aktuelle Folge geliefert.
An Olli und Jenny jetzt mal, wie ist denn der Fall Lukas Nilsson gelagert? Man hat ja jetzt gelesen bei Sky, dass es angeblich ja fix sein soll, dass der nächste Saison bei uns spielt. Wie ist denn da der Stand? Sky ist ja jetzt nicht so eine unseriöse Quelle.
Ja, aber da kann man einfach nur sagen, dass daran nichts dran ist. Also Lukas ist, kann Olli auch sagen, ist natürlich ein interessanter Spieler generell und auch einer, der auf der einen oder anderen Liste schon mal aufgetaucht ist. Aber wir haben im Moment wirklich andere Probleme als Spieler zu verpflichten. Also das wird wieder kommen, wenn man ein bisschen einen Ausblick hat, aber im Moment hatten wir wirklich komplett andere Probleme als eine neue Verpflichtung zu veröffentlichen oder die auch einzugehen.
Ja, da haben wir auch vom Aufsichtsrat klar der Jenny und Olli die Vorgabe gegeben, solange wir nicht wissen, wie viel Geld nächstes Jahr reinkommt, können wir es jetzt nicht schon ausgeben. Und mag sein, dass da andere Vereine ein höheres Risiko eingehen. Aber das haben wir, diese Jahre haben wir hinter uns gebracht und das hat uns nahezu an den Rand des finanziellen Ruins gebracht. Ohne, kann man hier glaube ich auch offen sagen, ohne die Familie Hopp, insbesondere den Daniel Hopp, gäbe es die Löwen so gar nicht mehr. Und von daher haben wir klar, Jenny und Olli, gesagt, solange wir nicht halbwegs verlässlich die Einnahmenseite planen können, können wir jetzt keine Spieler verpflichten. Und wenn die halbe Weltauswahl uns zum Dumpingpreis angeboten werden würde, können wir das schlicht und ergreifend aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht machen. Weil im Endeffekt muss das Ziel sein, dass die Löwen die Krise überleben. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen, aber das schaffen wir nicht, indem wir jetzt schon Spieler verpflichten, nur in der Hoffnung, dass, ach Gott, ja, wahrscheinlich wird es ja nur 2-3 Geisterspiele sein und deshalb können wir unseren Spieler ja leisten. Aber wenn wir, solange wir es nicht wissen, halten wir das für absolute Harakiri und werden das auf keinen Fall im Aufsichtsrat unterstützen.
Vor allen Dingen,
wenn ich noch kurz ergänzen darf, ist es natürlich auch immer ganz interessant, was die Spielerberater so hinter den Kulissen laufen lassen. Also, dass solche Meldungen rauskommen, ist immer schon sehr überraschend, aber das geht dann immer in den Spielerberaterkreisen schon Wochen vorher los. Erstmal hat Lukas Nilsson noch einen Jahresvertrag in Kiel, also der hat noch Vertrag. Und dann sind dann so viele Namen, die auch an mich herangetragen werden, die dann nicht immer in der Zeitung landen, aber ich glaube, die würden auch ganz gut damit fahren, erstmal zu warten, bis wir eine Meldung abgeben, beziehungsweise bis wir signalisieren, da ist was dran. Und wir hatten in dem Fall sogar Sky noch gewarnt, haben gesagt, das ist nicht so, aber ja, die waren sich relativ sicher, aber wie Jenny schon gesagt hatte, die Verpflichtung ist nicht.
Das bedeutet, du hast eigentlich schon gewusst, dass Sky das veröffentlichen wird und auch trotz deiner Warnungen ist das trotzdem passiert quasi. Also
das
hatte ich nicht.
Das ist oftmals erstaunlich. Natürlich ist mir auch klar, dass ich natürlich viele Dinge erstmal verneine oder natürlich auch nicht zu jedem Vertragsunterschrift meinen grünen Daumen gebe. Von daher ist klar, dass die auch wissen, dass ich ihnen nicht immer die Wahrheit sagen kann oder eben auch mal nichts dazu sage. Aber in dem Fall war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, nein, das stimmt nicht. Aber wir hatten wohl 2 gute Quellen und dann ist es wohl in Journalistenkreisen auch so, dass man sowas gerne mal raushaut. Aber ja. Damit muss Sky leben.
Das ist aber ja auch gut, dass wir über das Thema mal kurz gesprochen haben, weil ich glaube, dass sich das auch viele Fans gefragt haben. Also was die Kommentare angeht unter diesem Beitrag von Sky, da waren ja auch sehr viele Löwen-Fans, die sich dazu geäußert hatten. Deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt hier mal einmal klarstellen konnten, dass halt Stand jetzt an dieser Meldung nichts dran ist. Deshalb auch schon mal danke an euch, dass ihr euch da so klar zu geäußert habt. Ja, Lars, momentan ist es natürlich mega schwierig, auch für euch quasi Aufsicht zu führen über den Verein Rhein-Neckar-Löwen. Hilft denn dir dabei persönlich auch so ein bisschen die Erfahrung aus der Wirtschaft, wo es ja auch immer mal wieder zu Krisen und unsicheren Zeiten kommt?
Naja, auf jeden Fall. Und das ist ja für uns im Aufsichtsrat unsere vorderste Pflicht. Im sportlichen Bereich natürlich führen wir auch Aufsicht über den, in Anführungszeichen, den sportlichen Bereich. Aber in erster Linie sind wir ja dafür da oder sehen wir unsere Rolle dahingehend zu gucken, dass wir A, eine gute sportliche Leitung haben, die sich um den sportliches Thema kümmert und dass wir B, vor allem halt auf der wirtschaftlichen Seite keine Experimente machen. Und da fühlen wir uns mit Jenny, Sebastian und dem gesamten Team der Geschäftsstelle sehr gut aufgestellt. Und gerade in dieser Zeit, Kevin, ist es extrem wichtig, gute Aufsicht, denke ich, zu führen. Weil gerade jetzt in dieser Unsicherheit, wo man wirklich die Einnahmen nicht groß planen kann, da ist es, glaube ich, unerlässlich, sich da viel öfter abzustimmen, als in einer Zeit, wo es seinen geregelten Gang entlang geht. Und von daher, glaube ich, hilft uns allen, die wir in der Wirtschaft mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, natürlich die Erfahrung aus unseren Unternehmen. Wir können einschätzen, wie geht es den anderen Firmen wahrscheinlich. Das hilft uns da schon. Aber ich glaube, wir sind da, wie gesagt, mit den Leuten im Aufsichtsrat, mit meinen Kollegen da, sind wir sehr, sehr gut und sehr, sehr seriös aufgestellt.
In solchen Momenten wie momentan kommt ja dem Zusammenhalt innerhalb eines Clubs die größtmögliche Bedeutung zu. Wir haben ja schon von dir, Jenny, was gehört zu den Sponsoren. Lars, wie sieht das bei deinen größeren Partnern und den Kollegen im Aufsichtsrat aus?
Ja, hat ja Jenny schon mal angedeutet und auch ich, glaube ich, in einem der vorrangigen Statements, dass wir im Aufsichtsrat da wirklich alle auch Fans des Vereins sind und das nicht nur aus Marketing-Gesichtspunkten machen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil dann ist man halt auch bereit, ein Stück weit mehr Zeit zu investieren und auch in der besonderen Zeit jetzt dann drückt man auch mal ein Auge zu, glaube ich, als Sponsor, wenn jetzt die Werbeleistung, die man eigentlich mit den Löwen ja vereinbart hat, wenn die jetzt nicht zu 100% kommt, sondern nur zu 95%, dann sagt man auch, okay, ist eine schwierige Situation für alle. Und da glaube ich im Aufsichtsrat, da sind wir uns alle einer Meinung, da bin ich auch stolz drauf, auf die Besetzung, dass da alle an einem Strang ziehen. Natürlich ist es auch für uns im Aufsichtsrat, jeder hat in seinem Unternehmen andere wirtschaftlichen Zwänge. Beim einen läuft es im Moment in der Krise noch halbwegs gut, beim anderen ein bisschen weniger gut. Und trotzdem haben aber alle bisher ihr Commitment zu den Löwen erneuert. Und dafür nochmal einen recht herzlichen Dank an alle im Aufsichtsrat, aber auch an alle anderen Sponsoren, wie auch vor allem natürlich an unsere treuen Fans. Und ohne den Zusammenhalt von allen Fans, Sponsoren, Spielern, Geschäftsstelle wäre das einfach nicht möglich. Und wenn da eine Gruppe komplett rausfallen würde, dann wäre es, glaube ich, nahezu unmöglich, das am Leben zu halten. Aber so mit der Solidarität, die wir da jetzt gespürt haben in den letzten Wochen, in der schwierigen Zeit, glaube ich, bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir gut durch die Krise kommen werden und hoffe auch, dass es die Liga in der Form dann weiterhin geben wird, weil es hilft uns ja auch nichts, wenn ein paar andere Vereine dann plötzlich von heute auf morgen nicht mehr da wären. Deshalb aber drücke ich uns allen mal die Daumen, dass wir so schnell wie möglich wieder Handball sehen können, so wie wir ihn lieben, in einer vollen Arena mit viel Spannung, Action und Tore und Dynamik. Und das ist unser oberstes Ziel. Aber ich glaube, das Solidaritätsgedanke bei allen Beteiligten ist wirklich hier einzigartig und zeigt auch, was die Löwen in den letzten Jahren für eine Familie geworden sind. Vor 10 Jahren waren wir noch als Retortenclub verschrien. Ich glaube, das hat sich doch grundlegend geändert. Nicht zuletzt dann halt auch mal durch unsere sportlichen Erfolge, durch unsere Ausrichtung des Teams. Olli hat schon angesprochen, wir haben super Spieler in der Mannschaft, die auch weit über den Tellerrand hinausgucken. Und all das, glaube ich, macht uns schon als Löwenfamilie einzigartig, will ich jetzt nicht sagen, aber schon was Besonderes. Und jeder kann da Freude dran haben, Teil der Löwenfamilie zu sein.
Olli, die Spieler haben dann ja auch der Kurzarbeit zugestimmt. Musstet ihr darüber viel diskutieren?
Also natürlich gab es Gespräche. Ich glaube, es ging erstmal darum, den Jungs auch zu erklären, warum wir uns da ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Das hat natürlich auch versicherungstechnische Gründe. Und ich glaube, da hat der Verein einen Riesenjob gemacht, dass die Jungs eben auch verstanden haben, dass da noch viel mehr Dinge dranhängen. Der ein oder andere Club, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, ist da sehr, sehr vorgeprescht. Und wir haben uns da Zeit gelassen, haben den Jungs alles erklärt, dass sowas nicht schön ist. Darüber müssen wir nicht sprechen. Das möchte keiner. Aber es gibt natürlich andere Leute in der regulären Wirtschaft, Angestellte, Selbstständige, die trifft es noch viel, viel härter als wir. Und ich glaube, dieses Verständnis ist bei unseren Jungs da. Die haben alle genug im Kopf, um auch zu verstehen, dass wir immer noch auf der Sonnenseite stehen, auch mit Gehaltseinbußen. Und von daher glaube ich, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben. Und ich kann der Mannschaft Kompliment machen, wie sie da umgegangen sind mit. Wir haben es, glaube ich, auch, oder Jenny hat es auch gut präsentiert, sodass für jeden leicht verständlich war. Und alle wissen auch, dass es auch keine andere Möglichkeit gibt.
Meinst du denn, es wird sich auf dem Spieler bzw. auf dem Transfermarkt sehr viel ändern? Also zum Beispiel, was die Größe der Kader angeht, Gehälter, Transfersummen. Weil Martin Schwalb hat ja, ich glaube, bei Sky mal grob von einem Rückgang um 20% gesprochen.
Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil es einfach manche Vereine härter trifft wie andere. Natürlich, die Top-Vereine haben auch ein höheres Budget, haben auch die Spieler, die auch den 1 Euro mehr verdienen. Man muss auch mal sehen, wie das mit den ausländischen Clubs ist. Tendenziell ist es ja so, dass so Vereine wie Skopje auch nicht mehr die ganz großen Player sind, die dann vielleicht den Markt auch mal kaputt gemacht haben mit unglaublichen Gehältern. Ich glaube schon, dass es sich ändern wird, aber das hängt alles davon ab, wie es jetzt eben auch weitergeht mit wann können wir in der SAP Arena spielen, Geisterspiele, ja, nein, ja, wie viele. Wie sieht die Wirtschaft in 6 Monaten oder auch in einem Jahr aus? Und es kann natürlich auch sein, dass dieser Lockdown eben noch ganz andere Auswirkungen hat, die wir jetzt noch gar nicht einschätzen können. gerade was die Sponsoren angeht, für uns sehe ich da relativ positiv, aber ich glaube schon, dass es für den einen oder anderen Verein brutal wird. Und gehen wir mal davon aus, dass der eine oder andere Verein das nicht schafft, dann sind natürlich auch wieder einige Spieler auf dem Markt und das macht prinzipiell immer Bewegung in den Gehältern, das ist keine Frage.
Es ist ja am Ende auch so, wir wissen ja noch nicht mal, ob es der einzige Lockdown gewesen ist. Wer weiß, was da im Herbst eventuell noch irgendwie auf uns zurollt. Aber Jenny, was würde das denn für die gesamte Ausrichtung des Vereins bedeuten? Insbesondere für unsere ja eigentlich schon sehr hohen Ambitionen.
Ja, natürlich erfordert diese besondere Situation besondere Maßnahmen dann, aber das ist jetzt alles so viel, wäre nur so viel Spekulation, weil das kommt alles darauf an, wann wieder Spiele mit Zuschauern stattfinden können. Also für mich persönlich ist der aller schlimmste Worst Case, der aber meiner Meinung nach nicht eintreten wird, wäre, wenn wir so Probleme hätten, dass wir uns irgendwie kleinschrumpfen müssten, wir müssten den Kader verkleinern, vielleicht könnten wir uns nicht mehr erlauben, alle Spiele in der SAP-Arena zu machen, müssten vielleicht mehr nach Heidelberg ausweichen. Aber das ist für mich ein Szenario, das ist ganz, ganz weit weg. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wenn wir das eine oder andere Geisterspiel haben und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wieder gegen Ende des Jahres präsent zu sein in der Sportwelt. Also ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, Geisterspiele zu machen, auch wenn es uns sehr, sehr wehtun wird, dass wir dann schauen müssen, wie wir alle zusammen, und da haben wir eben zumindest im Moment sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dass wir alle zusammen einen Weg finden, dass wir da aus dieser schweren Krise wieder zusammen gut rauskommen. Und ich bin im Moment noch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, aber muss man eben jetzt mal abwarten, wann es wieder losgehen kann.
Also speziell zielte meine Frage jetzt eher so darauf ab, dass ich, also wie so eine Zielsetzung für eine kommende Saison eventuell aussehen kann, dass man einfach sagt, okay, wir wollen einfach überleben und dann mal schauen, was sportlich dabei herausspringt, oder ob wir halt unsere Ambition, dass wir natürlich oben wieder mit angreifen wollen, halten können.
Na, natürlich ist es das Ziel der Rhein-Neckar-Löwen, immer oben mit anzugreifen, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass im Moment die wirtschaftlichen Sorgen einfach alles dominieren und das Sportliche total in den Hintergrund gerückt ist. Aber deswegen ändert sich ja nicht unsere gesamte DNA des Vereins. Und wir sind da, weil wir auch oben stehen wollen. Das wollen wir auch in Zukunft. Aber eben nicht nur unter den wirtschaftlichen Gegebenheiten, wie wir es schaffen, da durchzukommen. Ne? Nicht um jeden Preis.
Mhm, klar, verständlich. Ihr habt ja auch alle Kontakte zu anderen Clubs in der ersten Liga. Wie ist denn da generell so die Lage? Befürchtet ihr tatsächlich akut, dass einige Vereine es vielleicht nicht durch die Krise schaffen, Jenny?
Nee, den Eindruck habe ich im Moment nicht. Also die Corona-Pandemie hat uns alle sehr, sehr getroffen und betrifft uns alle und ist für alle ein Riesenproblem. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass es da Vereine gibt, die noch schlimmer betroffen sind. Also wir sitzen da alle mit in einem Boot. Und die Zusammenarbeit insgesamt untereinander, unter den Vereinen, ist meiner Meinung nach überragend. Also das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie wir da miteinander umgehen, wie wir uns austauschen. Also dass man mit direkten Konkurrenten, mit dem THW Kiel oder mit SG Flensburg-Handewitt, sich so viel austauscht, ist auch neu und finde ich ein positiver Nebeneffekt. Und da kann man auch voneinander viel lernen. Und das ist ja gut zu sehen, wie das läuft.
Olli, wie ist dein Eindruck? Du hast ja auch viele Kontakte quer durch die einzelnen Vereine und durch die Liga.
Das betrifft alle Vereine ähnlich und ich habe natürlich auch mit einigen sportlichen Leitern gesprochen. Ich habe mich mit Kretscher ausgetauscht. Es ist schon so, dass wir alle die gleichen Bauchschmerzen haben. Das Gute ist, wenn man so will, trifft es alle gleich hart. Also jetzt kein Verein da, der sagt, ich habe jetzt ein Riesenbudget zur Verfügung und kann jetzt einkaufen wie verrückt, sondern im Endeffekt sitzen wir alle im gleichen Boot und haben alle das gleiche Ziel. Und das, glaube ich, auch nochmal, was Jenny gerade gesagt hat, das verbindet halt im Handball ungemein. Und ich glaube, sowas ist auch nur in so einer Sportart möglich, dass alle Manager sich austauschen mehrmals die Woche, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben, dass die sportlichen Leiter miteinander sprechen, dass die Trainer, die kompletten Trainer eine Konferenz haben, eine Telco machen, wo sie sich austauschen. Also das ist schon sehr, sehr kollegial und das zeichnet unsere Sportart
auch
aus.
Auch wenn es jetzt natürlich schwerfällt, aber schauen wir doch mal ganz kurz auf die nächste Saison auch terminlich gesehen. Ihr plant ja dann gerade wahrscheinlich auch schon eine Vorbereitung für die kommende Saison. Wie kann so eine Planung denn momentan überhaupt aussehen, wenn man gar nicht genau weiß, wann die Saison denn tatsächlich beginnt? Ist das so ein dynamischer Plan?
Wir haben der Mannschaft erstmal gesagt, dass wir Mitte Juli wieder starten werden. Das heißt, der Vorbereitungsplan ändert sich jetzt erstmal nicht groß. Natürlich kann es passieren, wenn die Liga deutlich später startet, dass man zwei Phasen hat, dass man erstmal eine Phase hat, wo man die Grundlagenausdauer schafft und dann nochmal einen Break macht und dann noch in die normale Vorbereitung reingeht. Also alle die Szenarien gibt es, die haben wir im Kopf. Ich bin mit Martin da ständig im Austausch. Dann ist natürlich auch die Frage, wie gesagt, wann starten wir? Wann können wir starten? Und von da an müssen wir zurückrechnen. Aber die Mannschaft, um der jetzt erstmal Sicherheit zu geben, dass die auch ein bisschen planen können, haben wir Mitte Juli angepeilt. Und sobald wir wissen, wann wir wieder Handball spielen dürfen, gibt es eine Finalplanung.
Was wäre denn aus eurer Sicht der ideale Zeitpunkt, der vielleicht auch ein bisschen realistisch ist? Weil wenn bis 31.08. Sollte man so lange auf jeden Fall warten oder sollte man vielleicht das ein oder andere Geisterspiel vielleicht dann doch auch schon von vornherein mit einkalkulieren?
Im Moment geht man offiziell davon aus, dass wir ganz normal zu Beginn im September starten.
Mhm, okay.
Meine persönliche Meinung ist, dass das unter Zuschauern unwahrscheinlich ist, dass das klappt. Mhm. Und dann muss man eben schauen, wie viel Geisterspiele für jeden zumutbar sind. Und da sind wir jetzt gerade dran. Aber da möchte ich auch der Arbeitsgruppe nicht vorweggreifen und jetzt da irgendwie meine persönliche Meinung vorausgeben. Das ist gerade mitten ein Prozess, der gerade läuft innerhalb der HBL.
Wie kann man unter diesen speziellen Bedingungen momentan einen Dauerkartenvorverkauf gestalten? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, da schon sich zumindest ein bisschen Planungssicherheit finanziell über diesen Dauerkartenverkauf zu holen?
Ja, auf jeden Fall. Also weniger wegen der Planungssicherheit, sondern auch total viele unserer Fans und Zuschauer haben uns angeschrieben und haben gesagt, wann geht ihr denn endlich mit eurer Dauerkarte in den Verkauf? Und ist auch relativ egal, ob da das ein oder andere Geisterspiel dabei ist, aber jetzt können wir bitte mal helfen und eine Dauerkarte jetzt schon kaufen. Und das war sehr rührend und da haben wir uns sehr gefreut und deswegen sind heute alle Anschreiben rausgegangen. Jetzt geht der Dauerkartenverkauf los. Natürlich mit einem relativ flexiblen Modell, weil wir, so wie wir jetzt schon öfter erwähnt haben, nicht genau wissen, wie die nächste Saison aussieht. Aber wir sind zuversichtlich, dass das alles gut wird. Und wir haben ein besonderes Angebot jetzt auch an unsere Fans gemacht, wo wir auch vom Preis her natürlich was nachlassen, um dann in der Hoffnung, dass auch diese Flexibilität dann gewährleistet ist, dass sie dann trotzdem eine Dauerkarte kaufen, auch wenn man nicht zu 100% ihnen zum heutigen Zeitpunkt sagen kann, dass sie dann auch 19 Spiele, sind ja zwei Mannschaften mehr jetzt in der neuen Saison, in der ersten Bundesliga dann 19 Spiele in der SAP Arena sehen können.
Ist die Solidarität der Fans auch das, was euch mit am meisten Mut macht?
Ja, sehr. Also mir gibt es Kraft in den manchmal schwierigen Momenten, wenn man vielleicht mal in einer ausweglosen Situation ist oder man meint, in einer zu sein. Und wenn man da so Mut zugesprochen bekommt oder die Mails liest, die ich vorhin erwähnt hatte, wo man dann sieht, wie treu unsere Fans sind und wie sehr sie sich wieder wünschen, unsere Mannschaft anzufeuern und so, das ja hilft schon auf jeden Fall.
Lars, du hast den stärksten Bezug in der Runde ja auch zur Wirtschaft außerhalb des Handballs. Die Einbrüche in Sachen Konjunktur sind so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Glaubst du, dass wir in allen Bereichen den Gürtel werden enger schnallen müssen, mal abgesehen vom Handball?
Ja, auf jeden Fall. Und leider Gottes. Aber das ist ja schon die Frage, die ich mir die ganze Zeit seit der Krise stelle. Wer soll das alles bezahlen? Guck da an, es sind ganze, weil in 2008 hat man ja auch von einer weltweiten Krise gesprochen, 2008, 2009 die Wirtschaftskrise und die Bankenkrise damals. Da war es aber in Anführungszeichen hauptsächlich eben der Bankensektor. Jetzt steht ja alles für ein paar Monate still. Manche Länder sind jetzt schon ein bisschen drüber hinweg, manche noch mittendrin, manche steht es noch so richtig bevor, wenn man so Südamerika sich die Zahlen anguckt etc. Und darauf war die Weltwirtschaft, glaube ich, einfach nicht drauf vorbereitet. Jede Unternehmen optimiert seine Zuliefererpläne und Ketten und so weiter. Aber wenn alles ausfällt und alles stillsteht, man hat es ja gesehen, wie jetzt auch die Deutschen panisch nach dem Klopapier gegriffen haben etc. Das war dann natürlich aus meiner Sicht in dem Moment zu extrem, kann auch noch kommen, dass es dann irgendwann der Bedarf ist, dass das auch wirklich ein knappes Gut wird. Das war damals, glaube ich, aber ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber die ganze Branche, wie das alles oder die ganze Wirtschaft, wie die sich wieder erholen soll, ohne dass wir da noch jahrzehntelang und vielleicht noch die nächste Generation diese Schulden, die wir jetzt machen müssen, da abbezahlen. Das bereitet mir natürlich schon große Sorgen. Viele guckt er in der Hotelgastronomie in Mannheim, Hotels, die wir gut kennen, die waren bis März eine Auslastung von 85% gehabt, Anfang März, und von ein auf die nächste Woche eine Auslastung auf 5%, wenn überhaupt, oder wahrscheinlich haben sie dann auch ganz geschlossen. Wer bezahlt die Gehälter der Leute und alles? Also das ist das, was mir ehrlich gesagt bei der ganzen Sache am meisten Sorgen macht. Wie wirkt sich das auf die gesamte Wirtschaft aus? Wer soll diesen Riesenschaden, der da volkswirtschaftlich entstanden ist, wer soll das bezahlen? Und ich glaube, es geht auch wieder nur über alle. Und das wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.
Glaubst du das oder glaubt ihr, dass sich auch vielleicht in unserem generellen Verhalten als Menschen was ändern wird? Also glaubt ihr zum Beispiel, dass eventuell, sagen wir es mal gesetzt der Fall, die Regierung sagt, ja okay, komm, ihr könnt jetzt wieder vor Zuschauern in der Halle spielen. Glaubt ihr, dass es viele Leute geben wird, die einfach kein Vertrauen mehr zu Großveranstaltungen haben werden?
Ja, ich denke, solange das, wenn die morgen jetzt wieder sagen würden, und ab jetzt kann wieder jeder alles machen, man sieht es jetzt schon beim Einkaufen. Die Shops haben seit ein, zwei Wochen wieder geöffnet, manche teilweise, manche komplett. Aber auch da waren die Leute am Anfang doch sehr verhalten, was ich so wahrgenommen habe und was man überall gesehen hat. Jetzt hat IKEA wieder neu aufgemacht, da gab es dann zwar Schlangen von 400 Metern, aber auch die haben ja 7 Wochen 0 Euro Umsatz gemacht mit ihren Shops. Man hat es gelesen, Adidas, was die für Probleme hatten und so weiter, die ganzen großen Ketten. Und ich glaube nicht, dass wenn morgen jetzt alles wieder erlaubt ist, dass die Leute sofort wieder rauskommen. Das wird erst dann der Fall sein, aus meiner Sicht, wenn es eine gescheite Impfung oder ein wirksames Medikament dagegen geben wird.
Jenny, befürchtest du auch, so was den Dauerkartenverkauf angeht, vielleicht auch in der Hinsicht einen gewissen Effekt, dass vielleicht viele Leute sich gar nicht erstmal so trauen, wieder auf so eine große Veranstaltung wie ein Löwenheim-Spiel zu gehen?
Schwer zu sagen. Also wir haben schon Einsendungen bekommen, die gingen in eine ganz andere Richtung, die gesagt haben, bisher habe ich mir immer nur einzelne Karte gekauft, aber gerade jetzt erst recht. Aber ja, ich glaube auch, dass es auch teilweise vom Alter abhängt. Ne? Wenn man ein gewisses Alter erreicht, ist man vielleicht noch mal ein Stück weit ängstlicher und geht mit dem Thema Corona vielleicht noch mal ein Stück vorsichtiger um, als wenn man noch ganz jung ist und nicht zu der Risikogruppe gehört. Deswegen wird das ganz individuell sein. Ich glaube, das ganze Thema braucht Zeit und bis gewisse Normalität sich wieder bei uns allen eingespielt hat.
Olli, unsere Mannschaft war ja am stärksten betroffen von der Krankheit selber. Glaubst du, dass sich auch im Verhalten der Spieler untereinander irgendwas wirklich nachhaltig komplett verändern wird? Also zum Beispiel, dass vielleicht zukünftig die Spieler sich vielleicht überhaupt nicht mehr per Handschlag begrüßen oder sowas, weil es halt einfach irgendwie ja jetzt so eine Gewohnheitsphase ist?
Ich glaube, da bin ich ein bisschen bei Lars. In dem Moment, wo eine Impfung da ist und wo man auch, keine Ahnung, das flächendeckend im Griff hat, dann wird sich das sicherlich wieder normalisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns nicht mehr die Hand geben. Man muss ja auch sagen, die Krankheit war ja insofern nur präsent, dass wir viele positive Fälle hatten, bei denen die Krankheit aber teilweise auch gar nicht so ausgebrochen war. Deswegen ist es irgendwie so ein bisschen ja auch komisch. Selbst bei mir ist es ja so, ich habe Antikörper, aber war nie krank. Und von daher ist es auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Gerade für die jungen Leute ist es, glaube ich, nicht das große Thema, so wie Jenny schon gesagt hat. Bei den Älteren ist was anderes. Aber ich hoffe, dass wir wieder ein paar Monaten oder wenn es auch nur Jahre sind, wieder normal miteinander umgehen, dass man keine Angst davor hat, sich anzustecken oder dass diese Ängste der Menschen auch wieder zurückgehen, weil ich glaube, das wär ein Riesenproblem und ich würde mir auch wünschen, dass wir auch stärker aus der Krise rauskommen. Also ich sehe das in meinem Umfeld extrem, wie hilfsbereit die Menschen zueinander sind und ich würde mir eigentlich wünschen, dass das ein bisschen länger anhält und dass man sich auch ja, gerade was so die Familie angeht oder das direkte Umfeld oder auch Nachbarschaft, diese Unterstützung, die wir jetzt alle erfahren, dass das dann was Normales ist und nicht nur in Krisenzeiten auf einmal aufpoppt und dann wieder weg ist.
Mhm. Lars, kannst du dir vorstellen, dass oder hoffst du auch ein bisschen, dass vielleicht die Digitalisierung, die jetzt gerade ja gezwungenermaßen nochmal einen richtigen Boom erlebt, vielleicht auch ein bisschen anhält, dass vielleicht nicht mehr jeder zu jedem fliegt oder fährt, dass vielleicht viele Termine jetzt auch online weiterhin in diesen Zoom-Calls und Microsoft Teams und weiß ich was alles, dass halt diese Videokonferenzen vielleicht noch ein bisschen mehr jetzt dann auch bleiben?
Also davon gehe ich nahezu 100% aus, weil viele Firmen, die es bisher nicht oder nicht so gelebt haben und immer noch viel selber gereist sind, die jetzt gezwungenermaßen sehen, es geht natürlich schwieriger, weil nichts ersetzt dann doch den persönlichen Kontakt. Aber es ist ja jetzt nicht so, wenn wir jetzt einen Podcast regulär gemacht hätten, wären wir zu viert irgendwo, hätten wir uns auf der Geschäftsstelle getroffen und wären zusammen und nett gewesen. Aber ich glaube, die Qualität unseres Podcasts, nur weil wir jetzt virtuell sind, leidet vielleicht 5%, aber nicht so, dass man sagen kann, oh Gott, der ganze Podcast macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Und ich denke schon, die ganze Reisebranche, was die Geschäftsreisen angeht, das wird massiv Auswirkungen haben, weil die viele Firmen jetzt eben sehen, es ging ja auch ohne die vielen Reisen halbwegs passabel. Und jetzt werden wir sicherlich wieder ein paar Reisen machen. Aber ich glaube, die ganzen Finanzchefs der Firmen, die CFOs, die werden sich sehr gut überlegen, ob sie die Reisekostenbudgets nochmal auf das Level vor der Corona-Krise heben. Da gehe ich eigentlich absolut schwer davon aus, dass sich da massiv was ändert. Und das wird sich dann natürlich auf die Hotelleries, auf die Taxiunternehmen, auf die Restaurants ein Stück weit auswirken. Also da befürchte ich schon, dass das nachhaltig auch unser Leben verändern wird, was auch nicht per Default schlechter sein muss, weil immer wenn irgendwo was schlecht wird, tut sich auch in der Regel wiederum auf der anderen Seite eine Chance auf. Also ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt schlechter dadurch wird, aber ich glaube schon, dass sich das Verhalten, gerade in der Wirtschaft, was so Geschäftsreisen etc. angeht, physische Events versus virtuellen Events, da wird sich massiv was ändern, aus meiner Meinung nach.
Ja, oder bei den Schulen, ne? Also wenn man da mitbekommt, wie lange das gedauert hat, bis überhaupt mal, hoffentlich trete ich da niemandem jetzt zu nahe, aber bis auch jeder Lehrer da einen Zugang hatte mit einer E-Mail-Adresse und so. Und jetzt auf einmal werden Zoom-Sessions gemacht mit Lehrern und ganzen Klassen. Ne? Also was da jetzt auf einmal möglich wurde, hat ja auch Vorteile, dass das jetzt auf einmal funktioniert, teilweise zumindest. Und ja, fand ich auch cool zu sehen.
Also das, was du sagst, ich hoffe ehrlicherweise, dass durch diese Diskussion Leuten auf die Füße getreten wird, sage ich dir ehrlich, weil ich glaube, dass gerade beim Thema Schule, Universität und Co. Die Digitalisierung schon so vor so vielen Jahren quasi gestartet wurde, aber in meinen Augen stiefmütterlich behandelt wurde. Und ich hoffe wirklich, dass gerade bei diesem Thema Schulen und Unis und Co., dass diese längst überfällige Digitalisierung da sehr, sehr weit fortschreitet. Also da hoffe ich wirklich, dass die Krise ein positives Ausmaß nimmt.
Ja.
Es wird auch in der ganzen öffentlichen Verwaltung aus meiner Sicht, stell dir vor, wie oft musstest du noch aufs Rathaus gehen, um irgendeinen dusseligen Antrag auszufüllen. Die werden jetzt sehen, das ging jetzt auch ein paar Wochen, also muss man jetzt halt verstärkt mit Online-Szenarien arbeiten. Das heißt, dass man sich dort das im Internet anmeldet, irgendwas ausfüllt und abschickt. Und dann hieß ja immer, man braucht aber noch die Originalunterschrift. Alles das ganze Thema mit digitaler Unterschrift, das denke ich, wird jetzt massiv an Bedeutung gewinnen, weil es halt auch einfach am Ende Zeit spart.
Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Ich möchte jetzt trotzdem jeden noch mal einmal zu Wort kommen lassen zu einer speziellen Frage, weil es mir jetzt auch super wichtig ist. Wir haben jetzt natürlich viel über die Krise gesprochen, dass das nicht so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Eindruck hat, ist ja auch irgendwo klar. Ich würde jetzt ganz gerne von jedem von euch noch mal einmal so ein positives Ende hören. Wie sehen die Rhein-Neckar-Löwen im besten Fall im Herbst aus? Und ich starte mal mit Jenny, Ladies First.
Ich möchte es eigentlich ganz kurz machen. Wir müssen da einfach zusammenhalten. Das ist das Wichtigste. Wir müssen zusammen so weitermachen, wie wir es jetzt gestartet haben. Viel miteinander sprechen, austauschen, Verständnis zeigen, Wertschätzung zeigen für das, was der andere tut, und zusammen schaffen wir das. Und damit meine ich nicht nur intern uns als Team in der Geschäftsstelle mit der Mannschaft zusammen, sondern auch zusammen mit unseren Fans. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen.
Lars?
Ich gehe in die ähnliche Richtung. Es müssen alle zusammenhalten und es wird auch das gesamte öffentliche Leben, das wird das wirtschaftliche Leben betreffen. Und die ganze, jetzt hier für Deutschland, die ganze deutsche Bevölkerung muss zusammenhalten. Und dann werden wir auch wieder in ein normales Leben kommen. Es wird wahrscheinlich nie mehr genauso sein wie vor Corona, weil sich gewisse Dinge nun mal geändert haben. Aber wie schon gesagt, nicht unbedingt zum Schlechten. Aber gemeinsam kommen wir auf jeden Fall durch die Krise und werden uns dann auch wieder an den alltäglichen Dingen des Lebens erfreuen können, einem Kinobesuch, einem Konzertbesuch und natürlich, hier sind wir alle bei den Löwen, auch an einem tollen Handballspiel.
Olli, wie würdest du unseren Fans Hoffnung machen auf die Zeit nach der Krise?
Ja, relativ einfach. Ich glaube, man hat die Mannschaft gesehen, wie sie vor Corona mit dem Trainerwechsel, wie sie wieder Spaß am Handball hatte und die Jungs brennen darauf, dass es wieder losgeht. Und ich freue mich einfach darauf, dass wir mit vielen, vielen Fans wieder mit einer ausverkauften SAP-Arena im Rücken Bundesliga spielen, dass wir den Leuten wieder Freude bereiten, dass wir als Familie, die wir als Rhein-Neckar-Löwen ja sind, noch enger zusammenrutschen. Nicht nur für den Sport, auch insgesamt in Deutschland oder auf der ganzen Welt, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben, für ihre Probleme, dass man sich gegenseitig unterstützt, was ich vorhin schon sagte. Und so wie Lars auch meinte, glaube ich, dass viele Dinge sich ändern werden, aber man muss die positiven Dinge mitnehmen und in anderen Dingen hart arbeiten. Aber ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr optimistisch und wie gesagt, freue mich einfach drauf. Und ich glaube, man kann halt nur den unseren Sponsoren, Fans ein Riesenkompliment machen. Alles, was wir momentan erleben, ist ein unglaublicher Rückhalt. Das merken auch die Spieler oder jeder in unserem Verein und das ist sehr, sehr schön zu sehen und da kann ich nur Danke sagen.
Also ich kann es auf jeden Fall nicht erwarten, endlich wieder in eine komplett gelbe SAP-Arena zu kommen und diese ganzen Emotionen wieder zu spüren. Und ja, hoffe wirklich, dass das alles auch relativ schnell wieder so sein wird. Ich sag jetzt vielen, vielen Dank an euch alle drei, dass ihr euch Zeit genommen habt. Schön, war gut, war einfach mal aus erster Hand zu erfahren, wie ja quasi euer Krisenmanagement gerade aussieht. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, die Fans auch. Leute, ja, das war's für heute. Vielen lieben Dank auch an die Zuhörer. Es war in meinen Augen super spannend und informativ. Ich hoffe, dass es euch dreien auch gefallen hat soweit, oder?
Ja, ja, vielen Dank, Kevin.
Wie immer ein Riesenvergnügen mit dir, Kevin.
So, das war genau das, was ich hören wollte. Also, ich hoffe, wir haben auch für euch da draußen ein paar positive Ansätze aufzeigen können. Am schönsten ist doch zu hören, wie unsere Löwenfamilie komplett zusammenhält. Gemeinsam kommen wir da schon durch, versprochen. Ich hoffe, wir sehen uns in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Denkt dran, weiterhin findet auch jeden Donnerstag und Sonntag um 19 Uhr auf dem Facebook-Account der Löwen noch unsere Quizzeit statt, bei der ihr gegen die Löwen oder auch andere prominente Vertreter des Handballs quizzen könnt. Olli war ja auch schon mit dabei. War erfolgreich, Olli? Oder ging so?
Vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam machst. Wenn du den Backnord bei mir gesehen hättest, mit meinem Sohn, der rumrennt, also ich war sehr irritiert, das war auch nicht, aber wir können es gerne nochmal wiederholen. Also ganz so doof, wie ich in dem Quiz rüberkam, bin ich nicht.
Nein, doof bist du nicht rübergekommen. Es war nicht so erfolgreich wie bei anderen.
Ja, danke.
Ich wollte es ja auch nur noch ein bisschen aus Butterbrot schmieren. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.